Wir hätten dabei sein sollen. Gestern waren im Mittelgang die Bänke an den Köpfen jeweils noch mit schönen Blumen verziert. Und wieder einmal wurde eine wunderschöne Braut von ihrem Vater hineingeführt. Vorne warteten dann der Bräutigam und ich auf die beiden. Und mal wieder hatte ich den Eindruck, irgendwie im Weg zu stehen. Und auch wenn ich das mit dem Einzug der Braut nicht so gern mag und vielleicht auch mal einen Artikel darüber schreiben werde im Kirchenfenster, ist doch dieser Moment immer was ganz Besonderes, wenn der Brautvater seine Tochter dem Bräutigam übergibt. Und Sie wissen schon, was dann ja normalerweise geflüstert wird. Der Brautvater beugt sich vor und flüstert in den Bräutigam ins Ohr: Ab jetzt ist sie dein Problem. So war das gestern nicht. Das war natürlich nur ein Witz, aber wir können bekanntlich am meisten lachen über Witze, die die Beziehung zwischen Mann und Frau ansprechen. Vielleicht, weil sie so unmittelbar unser Leben betreffen. Und vielleicht auch, weil es dann dort normalerweise gar nicht so viel zu lachen gibt. Aber im Ernst, ich finde es gut, dass wenigstens einmal alle 6 Jahre, nicht nur in den Trauungen, sondern auch im Hauptgottesdienst, im Predigttext, die Ehe angesprochen wird. Eigentlich war das schon letzte Woche vorgesehen, wer jetzt irritiert war, aufgrund des liturgischen Kalenders. Aber auf dem Dorffest hätte dieser Predigttext nicht so gut gepasst. Also ist das Thema jetzt dran. Wichtig ist es nämlich allemal. Und fast jeder kommt aus einer Ehe und lebt oder lebte in einer Ehe oder wird es tun. Keine Institution prägt uns stärker. Keine Gemeinschaft beschäftigt uns in unseren Gefühlen und unserem Handeln, in unserer Erinnerung oder unserer Erwartung so stark wie die Ehe. Uns Menschen muss eine Anlage mitgegeben sein zur Zweisamkeit. Kein Wunder, dass die Debatte über die Ehe vorletztes Jahr auch so hitzig geführt wurde. Denn es geht um was, was uns unmittelbar betrifft. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott in der Schöpfungserzählung. Und wie ein Kommentar dazu schreibt der Prediger Salomo, so ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wie dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ja, ich bin überzeugt, die Sehnsucht, paarweise zu leben, ist mehr als nur eine gesellschaftliche Konvention. Sie ist Teil unseres Wesens, unserer Natur. Und wie stark ist diese Sehnsucht, vor allem bei den viel zu vielen, die nicht den richtigen Partner finden oder deren Partner verstorben ist? Nochmal, die Sehnsucht, als Paar zu leben, ist wohl seit der Schöpfung von Gott her in unser Leben hineingelegt. Und sicher nicht die einzige, aber wohl intensivste Form, als Paar zu leben, ist eben die Ehe. Nur das mit der Ehe, das gelingt irgendwie nicht von Natur aus. Nochmal, die Sehnsucht, ein Paar zu werden, ist von Natur aus da, aber eine auf Dauer gelingende Ehe ist dann nochmals ein besonderes Geschenk, das eben nicht selbstverständlich ist. Man kann es auch mit dem frommen Wort Gnade auf den Punkt bringen. Ehe, wenn sie gelingt, ist Gnade. Anders ausgedrückt, dass Ehe gelingen kann und soll, verdankt sich einer Zusage, einer Verheißung Gottes. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas, woran ich glauben darf. Es geht um ein Hoffnungszeichen in einer Welt, die krank ist. Krank ist vor so viel Lieblosigkeit. die Ehe als eine normierte Institution, als einen blutleeren Begriff von Recht und Ordnung zu verstehen, entspricht dann auch nicht diesem Verheißungscharakter. Das wenigstens hätten die Christen aus jenem Text lernen können, den uns Markus im 10. Kapitel überliefert und der heute dran ist. Und die Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau, und sie versuchten ihn damit. Er antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach, und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Das ist die Szene. Da fragen also die Rechtsexperten der damaligen Zeit: Darf man sich scheiden lassen? Und sie fragen das ganz aus der Sicht des Mannes, so wie es damals leider üblich war. Das Thema Ehescheidung wurde nämlich im Zusammenhang der Eigentumsrechte verhandelt. Übrigens auch das Thema Ehebruch. Und während man in jener Zeit im Blick auf die Speisegebote zum Beispiel sehr kleinlich, extrem kleinlich war, ging man hier in der Gesetzesauslegung überraschend großzügig vor, wenn es nämlich um das Recht des Mannes ging. Eine Schule von jüdischen Gelehrten unter Rabbi Eliezer ließ zum Ende des ersten Jahrhunderts sogar ein angebranntes Mittagessen als legitimen Scheidungsgrund zu. Und Rabbi Akiva sagte zum Thema: Auch wenn er eine andere findet, die schöner ist als sie, kann er sich scheiden lassen. Wissen Sie, das ist der Hintergrund jener Frage an Jesus. Aber Jesus straft ihre Verblendung, ihre Perspektive, die dem Mann mehr Rechte einräumt als der Frau. Er straft sie, indem er zunächst diesen Aspekt ganz übergeht und dann später im weiteren Gespräch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau ganz selbstverständlich in Kraft setzt. Darf man sich scheiden lassen, fragten sie damals. Heute fragen viele gar nicht, sondern sagen stattdessen: Wir heiraten erst gar nicht, oder wir heiraten unter dem Vorbehalt, nicht zusammen zu bleiben, bis der Tod uns scheidet, sondern bis der Tod unserer Liebe uns halt scheidet, bis das Ende unserer Liebe uns scheidet. Die Tendenz ist bei beiden Varianten gleich, denen damals und denen heute. Die beriefen sich damals auf Mose und die heutigen berufen sich auf ihre Freiheit. Es gibt immer jemanden, der dann sozusagen als Rechtsinstanz, als übergeordnete Ordnung herhalten kann. Aber ihr, sagt Jesus, ihr, die ihr von einem Recht auf Scheidung sprecht, wisst ihr eigentlich, was ihr damit tut? Erstens von der Verheißung. Jesus spricht von der Schöpfung, von den zwei, die eins werden, von der Schönheit des Einsseins. Wisst ihr, was ihr tut, wenn ihr anfangt, die Ehescheidung zu verklausulieren? Ihr hört damit auf, an die Verheißung Gottes zu glauben. Ihr glaubt nicht mehr an das, was Gott euch doch zugesagt hat, dass er euch auf einen gemeinsamen Weg schickt, auf dem ihr Segen erfahren sollt. Glück und Treue. Und wenn ihr das Recht auf Scheidung proklamiert, baut ihr den Notausgang schon von vornherein mit ein. Ihr lasst euch damit gar nicht erst auf das Wagnis ein, an Gottes Verheißung zu glauben. dann wollt ihr euch gar nicht ganz hineinwerfen in die Herausforderung, mit einem anderen Menschen ein Ganzes zu bilden. Was ihr wollt, sind die Vorteile einer Ehe ohne die Verantwortung für den Menschen. Ihr wollt ihr selber bleiben, ohne ein Wir zu werden. Wollt euch selbst nicht investieren, wollt nichts riskieren, euch nicht an den anderen drangeben. Und ihr lauft damit immer noch dem Zerrbild hinterher, selbst das Zentrum der Welt zu sein. Und sei es der eigenen Welt, wie klein sie auch sein mag. Aber so hat es Gott nicht gemeint, als er euch schuf. Keiner hat seine eigene Welt. Sie ist uns gemeinsam anvertraut. Und darum schuf Gott den Menschen als Mann und Frau. Und verlangte von uns, mit anderen, mit zumindest einem anderen, ein Ganzes zu bilden. Ihr meint, ihr könnt euch einen anderen neben euch halten wie einen Dekorationsgegenstand der eigenen Welt. Er soll dann eine bestimmte Funktion erfüllen für euer eigenes Ich und soll euer Selbstbewusstsein mästen, indem er euch bewundert oder indem man den anderen voller Stolz vorzeigen kann. Schaut her, was für einen schicken Partner ich habe. So wie man ein teures Eigentum präsentiert. Immer geht es um eine spezielle Funktion, die der andere einnimmt, für sich selbst. Und wie oft höre ich das in Gesprächen bei der Frage, wie ist das denn, was hat euch zusammengeführt, was hält euch zusammen, dass sie dann die aufzählen, was sie am anderen haben. Das ist wunderschön einerseits und gleichzeitig frage ich, wo ist denn die Perspektive drin, was ich dem anderen sein möchte? Nein, nicht ein stolzes Ich, sondern ein Wir, ein Ganzes, ein Fleisch, ein Leib sollen wir werden. Natürlich ist die Freiheit dann begrenzt, begrenzt von der Freiheit des anderen. Und was Jesus als Zusammenfassung des Gesetzes und der Propheten sagt, nämlich, was du willst, was man dir tue, das tue auch anderen. Das gilt auch zuallererst dem ersten Nächsten, demjenigen, der mir an die Seite gestellt ist. Nochmal, die Ehe in diesem biblischen Sinn ist nicht geprägt von einem Regelwerk, sondern von Gottes Verheißung, eins zu werden. Ich zitiere dazu einen jüdischen Philosophen, nämlich Martin Buber. Du willst als Ehepartner Einverständnis erzielen in allem Wichtigen. Das ist, beständig bereit zu sein, dich verständlich zu machen, dich auszutauschen. Du willst, dass der andere Einfluss nimmt. Das ist Ehe. Einfluss erbitten, Einfluss nehmen, nicht ignorieren, nicht die fade Toleranz, der alles egal ist. Du willst, dass einer mit dir Freude und Leid teilt und du mit ihm. Das ist das Ende der Freiheit eines isolierten Ich. Einverstanden, du willst nicht die Unfreiheit. Aber das Gegenteil von Unfreiheit ist nicht Freiheit, sondern Verbundenheit. Verbundenheit als das Gegenteil von Unfreiheit. Soweit Martin Buber. Nochmal, Jesus antwortet auf die Frage nach der Scheidung, indem er an die große Verheißung Gottes erinnert. Bindet euer Denken nicht an gesellschaftliche Regeln, nicht an Konventionen, nicht an die Frage, was man darf und was man nicht darf, sondern bindet euch ein in die Verheißung Gottes. Gott selbst fügt den Menschen als Mann und Frau zusammen. Dazu ist er bestimmt. Das ist mehr als nur ein ethisches Ideal. Mehr als nur eine Aufgabe, die im Zweifelsfall unsere Kräfte übersteigt. Es ist eine Zusage, an der wir uns festhalten und ausrichten können. Und bemerkenswert ist ja, was er dann sagt. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau eins zu sein. Das in einer damaligen patriarchalen Gesellschaft, da war es doch normalerweise umgekehrt. Die Frau wurde rausgeholt. Sie wurde dann von ihrem Vater dem anderen Mann übergeben. Und der soll jetzt sich um das Problem kümmern. Nee, so war es nicht. Aber Sie wissen, was ich meine. Aber hier stellt Jesus im Grunde auch die damalige Gesellschaftsordnung auf den Kopf und sagt, das, was eine Ehe wirklich ausmacht, ist die Neugründung eines Wir und nicht nur das Hineinholen eines neuen Menschen in das vorgegebene Wir, in dem man schon lebt, in den Clan oder sowas, wie man das halt damals auch gemacht hat. Und das Zweite vom Ehebruch. Und dann sagt er, was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht trennen. Ich bin überzeugt, damit sind nicht nur die beiden Ehepartner gemeint. Es gibt viele Menschen, die eine bestehende Ehe gefährden können. Der alte Freundeskreis zum Beispiel, der den einen Partner so sehr fordert, dass er kaum mehr Zeit findet für Zweisamkeit. Die Familie, die Eltern und Schwiegereltern, die Geschwister, die ein Paar schier erdrücken können vor lauter Erwartungen und Ansprüchen. In meiner letzten Gemeinde im Ermstal waren es zum Beispiel diejenigen, die Streuobstwiesen hatten mit vielen Kirschbäumen, die natürlich geerntet werden mussten, um jeden Preis. Oder ich denke an so manchen Arbeitgeber, der keine Rücksicht nimmt auf sogenannte private Themen und dabei übersieht, dass der Mensch ein Ganzes ist und nicht nur auf Funktionieren ausgelegt. Trennt die Ehe nicht, geht voller Sorgfalt mit eurer Ehe um, aber auch mit der Ehe anderer. Und das nicht wegen eines Regelwerkes, sondern weil Gott in die Partnerschaft von Mann und Frau eine besondere Verheißung hineingelegt hat. Und in diesen Zusammenhang gehört dann auch die Frage nach dem Ehebruch. Und ich bin persönlich überzeugt, wir sollten den von Jesus angesprochenen Ehebruch nicht nur auf den Bereich der Sexualität verkürzen. Und genauso wie wir auch die Debatte über die Ehe für alle viel zu sehr auf die sexuelle Neigung fokussiert haben, als ob es keine anderen Facetten einer Paarbeziehung gäbe. Auch die Frage nach der ehelichen Treue sollte nach meiner Überzeugung nicht vorrangig auf den Geschlechtsakt fokussiert werden, als ob Treue vorrangig oder gar ausschließlich daran zu messen sei, was da körperlich passiert. Ehebruch ist schlicht der Bruch, das Nicht-Einhalten eines Versprechens. Ich will dich als Gottes Gabe lieben und ehren. Und dir treu sein in guten und in schlechten Tagen. Ich will zu dir halten und zu dir stehen. So ist es gemeint. Ehebruch in diesem Sinn ist eben auch die Respektlosigkeit, mit der manche Partner sich gegenseitig behandeln. Ehebruch beginnt mit Desinteresse, mit unsachlicher Kritik, mit zerstörerischen Gedanken und Worten. Und nicht die sexuelle Treue ist der entscheidende Punkt, mit dem eine Ehe steht und fällt. Jesus hat eine viel größere Dimension von Treue gemeint. Der Ehepartner ist der Mensch, den ich mir anvertrauen lasse, um mit ihm, bei ihm, für ihn und durch ihn ein Liebender zu werden. So las ich bei der Vorbereitung. Es geht um eine Bestimmung, eine Berufung, eine ungeheuer wertvolle Qualität, die unser Leben ausmachen kann und die dann zerstört wird, wenn sie nicht mit Sorgfalt gepflegt wird. Ich brauche ein Gegenüber, sei es ein Ehepartner oder vielleicht auch ein anderer Mensch. Manchmal kann das Gegenüber auch ein Mensch sein, für den ich sorge, für den ich Verantwortung übernehme. Einen Menschen, den ich mir anvertrauen lasse, um mit ihm, bei ihm, für ihn und durch ihn ein Liebender zu werden. Und diese Verwandlung, wenn sie auch nur annähernd gelingt, die Verwandlung, ein Liebender zu werden, strahlt aus. Und jede gelingende Beziehung, jede gelingende Ehe stiftet Vertrauen, dass wir schwierigen Menschen doch miteinander verbunden leben können. Das strahlt aus auf andere und ich erlebe das immer bei Trauungen. Ich habe den Eindruck, die Trauungen sind nicht nur für die Brautpaare wichtig, sondern auch für die Paare, die dort sitzen. Eine Erinnerung an das Versprechen, was sie einst gegeben haben. Und ein letztes von der Scheidung. Nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Darf eine Ehe geschieden werden? Mose, also die fünf Bücher Mose haben es erlaubt. Die Gesellschaft hat es doch auch längst erlaubt. Dass es erlaubt ist, steht gar nicht zur Debatte, auch bei Jesus nicht. Aber Jesus lockt die Fragenden auf eine andere Ebene. Er lockt sie weg von Recht und Gesetz hin zum Vertrauen auf Gottes Verheißung. Er sagt nicht, ihr sollt dies oder jenes tun und das andere meiden, sondern er sagt, ihr werdet als Verheißung. Und nur mit dieser Verheißung ist es stimmig, wenn wir als Kirche Jesu Christi Ehepaare trauen. Nicht, weil wir nach hinreichender Prüfung dann zur Überzeugung gelangen, dass diese Paare es wert sind, getraut zu werden, sondern weil wir von einer Verheißung leben, die Jesus ausgesprochen hat und die weitergesagt werden soll. Das Herzstück jeder kirchlichen Trauung ist nicht die Absegnung einer schon gegebenen Beziehungsqualität im Sinne eines Qualitätssiegels, das man jetzt dranhängt nach reiflicher Prüfung, sondern das Herzstück einer kirchlichen Trauung ist die Zusage Gottes, dieses Paar zu begleiten und zu verwandeln. Jesus sagt, ihr könnt und ihr werdet eins werden. Ihr zwei werdet ein gemeinsamer Leib, ein gemeinsames Haus bewohnen. Ihr werdet einen Weg gehen, einander die Lasten tragend, miteinander alt werden. Ihr werdet das Einssein glauben und deshalb die Verschiedenheit der Ansichten und Gefühle austarieren. Ihr werdet Nähe suchen und euch nicht entziehen. Auch Freude daran entwickeln, dass der andere Glück erfährt. Wenn ihr Gott das glaubt, dass ihr zusammengehört, dann werdet ihr passend im Lauf der Zeit. Das ist die Verheißung über einer Trauung. Nochmal kurz gefasst, das Geheimnis der Ehe wird nicht entdeckt, wenn wir uns ihm über Rechtsfragen nähern. Ehen können auch zerbrechen. Und die Ehe als ein lebenslängliches Gefängnis, aus dem kein Ausbruch möglich ist, entspricht gerade nicht jener Verheißung, von der gerade die Rede war. Und manchmal ist der Schlussstrich besser als gegenseitige Qual, als die Qual, der leider oft auch ungebremst die Kinder ausgesetzt sind. Und wenn sich diejenigen, die doch einander gegeben waren, um einander lebensfähig und liebesfähig zu machen, nur noch gegenseitig das Leben jetzt schwer machen. Sie waren sich gegeben, um einander liebesfähig zu machen, machen sich jetzt das Leben schwer. Wenn es so weit kommt, dass man nur noch einander die Existenz abgräbt, statt einander zu fördern, dann kann es tatsächlich so sein, dass es nur noch ein kleineres Übel, dass es kaum noch ein kleineres Übel gibt als die Scheidung. Und wer sowas durchmachen muss, weiß, wie viel Trauer darin steckt. Natürlich auch Schuld, aber auch ganz viel Trauer über den eigenen Kleinglauben gegen die Verheißung der Ehe, an die man doch mal geglaubt hat. Und Erschrecken über das, was Jesus Herzenshärtigkeit nennt. Wenn Herzen hart werden, dann geht das nicht ohne starke Schmerzen. Solche Menschen brauchen nicht moralische Unterweisung, sondern Begleitung. Und zwar durch Menschen, die wissen oder zumindest erahnen, wie weh eine Scheidung tun kann. Und hoffentlich wissen die, deren Ehe hält, dass auch sie noch nicht angekommen sind, sondern noch auf dem Weg sind, unter Gottes Verheißung zu wahrhaft Liebenden zu werden. Amen.